Diese Episode wird dir präsentiert von Lapondo, dein Shop, deine Auswahl. Bei Lapondo gibt es eine Menge zu entdecken, zum Beispiel die nachhaltigen und effektiven Putzmittel von Everdrop, leckere Gewürze und Teesorten von Ankerkraut, feste Shampoos von Shea und noch viele weitere spannende Marken und Produkte. Und das Beste, mit dem Code WISSEN10 sparst du 10% auf deine nächste Bestellung. Also schau vorbei auf www.lapondo.de und entdecke deine neuen Lieblingsprodukte.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen und wichtigen Podcast. An diesem 1. April, der wird aber an einem 3. April erst ausgestrahlt, deswegen machen wir keine weiteren April-Scherze heute. Das ist auch nicht nötig, weil die Politik sich gedacht hat, wir meinen es ernst mit der Apothekerschaft. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und jetzt geht's natürlich ans Eingemachte. Patrick, wir hatten ja das Vergnügen am Wochenende, die liebe Nadine Tröbitscher und ich, im Gespräch nicht nur mit einem Apotheker, sondern insbesondere auch mit Dr. Georg Kippelt sein zu dürfen bei der Apothekentour in Duisburg. Und da hat er noch mal ein bisschen was erzählt zum Thema, ja, das Konsenspapier sozusagen aus der Koalitionsverhandlung beziehungsweise der AG Gesundheit. Das war immer noch positiv, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
War immer noch positiv. Er hat ja auch eingeräumt, diesen Pott pharmazeutische Dienstleistungen, zum anderen das Honorar, dass das ja ein Start sein soll. Also ich fand das durchaus positiv, ja.
Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist ja, kommt das Papier so raus, wie es dort reingeht? Also in diese sozusagen große Koalitionsrunde, was steht am Ende im Koalitionsvertrag? Da hat er ja schon gesagt, naja, der soll ja nicht so groß sein, dieser Koalitionsvertrag, das sagen ja alle anderen auch. Nun wird ja weiter, gerade im Finanzbereich, noch weiter verhandelt, das spürt man ja auch. Ich bin ganz gespannt, also ich glaube, sie werden es möglichst versuchen, nicht einzuengen, also nicht zu konkret zu werden, wie sie es natürlich umsetzen wollen. Aber das hat auch das Gespräch ergeben, eigentlich sind es die PDL, dieser PDL-Topf, der soll die Startfinanzierung sein.
Ja.
Was ist denn da aus der Apothekerschaft zu hören als Resonanz
da drauf? Also es gab ja da verschiedene Vorschläge. Ich glaube, der älteste war ja von dir vor 2 Jahren oder wann das war, dass man das doch auskehren
kann.
Danke
nochmal dafür.
Ja. Aber es war ja justament, bevor das AG-Papier veröffentlicht wurde, kam ja noch das Papier von der Gruppe Seifert, wenn man das so nennen kann, also dieser Expertenkreis. Und der hat sich ja auch dafür ausgesprochen, dass man das aufdröselt. Und Herr Kippels hat ja auch gesagt, also besser, man gibt es jetzt, man lässt es in der Apotheke, als dass man es an die Krankenkassen zurückgibt, was als Botschaft, glaube ich, unmissverständlich ist.
Genau, du hast es ja auch nochmal gesagt, 6 Millionen Zinsen alleine sind da mittlerweile aufgelaufen, was eine unglaubliche
pro Jahr,
Zahl ist.
Ne? Ja.
Da hätte man viele Apotheken mit retten können. Nun hat man diese PDLs, also das scheint ganz klar zu sein, das soll die Startfinanzierung werden. Das soll allerdings auch irgendwie durchs Parlament, hat der Kippels gemeint, weil da wäre ihm wichtig, dass das Parlament, der Bundestag, dort auch gehört wird. Mhm. Ein anderes Thema, das für die GKV ja eigentlich auch neutral ist und für die Politik, was sie zurückspielen, ist das Kontothema.
Ja.
Darüber wurde auch gesprochen. Also nach dem Motto, da sollen sich doch die Apothekerinnen, Apotheker und der Großhandel dann selber auseinandersetzen, sich die Köpfe einschlagen.
Tut kein Weh, ja.
Weil das für die GKV und auch letztlich für die Politik dann eigentlich egal ist,
ja.
Oder?
Ja, also der Fakor hat sich ja dann zu Wort gemeldet. Natürlich hat das irgendwie sehr zart gemacht, aber das ist ja, kann ja eine Strategie oder eine Taktik sein und hat gesagt, also man sollte nicht wieder weitere Verschiebebeinhöfe einrichten, sondern man sollte einfach das Geld ins System bringen, was benötigt wird.
Genau, Kippels hat auch gesagt, also natürlich wäre es jetzt so, dass das Telefon die ganze Zeit nicht mehr still steht und alle möglichen Leute natürlich mit Papieren und sonst irgendwie um die Ecke kämen.
Ja.
Konkret befragt haben wir ihn natürlich nach dem Zukunftspapier der Abda an dieser Stelle. Und da ist er ein bisschen vage geblieben. Also er würde viele Papiere kriegen sozusagen.
Mhm.
Nur nochmal zu der Finanzierung aus den PDLs. Ich glaube, das ist der richtige Schritt.
Mhm.
Gibt es noch irgendwo anders Töpfe eigentlich, die man anzapfen könnte? Frage ich mich manchmal.
Also so Töpfe mit Honoraren, die irgendwo lagern. Es gibt halt jede Menge Rücklagen bei Verbänden, bei Kammern, bei Tochterunternehmen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht.
Das ist ein anderes Thema. Ach, machen wir doch ein Thema draus, finde ich. Ne? Oder man sollte doch mal überlegen, ich habe gehört, dass eine Tochtergesellschaft, eine sogenannte wirtschaftende Tochter der Abda, tatsächlich über ein beträchtliches Vermögen verfügt. Da ist die Rede von weit über 50 Millionen Euro, die dort gebunkert sind. Wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, mit guten Zinsen oder sonst irgendwie.
Ja, aber in Cash, ne? Keine Firmen.
Nochmal ganz kurz, für alle Apothekerinnen und Apotheker da draußen, die so brav ihre Gebühren, ihre Kammerbeiträge und alles andere bezahlen, 50 oder mehr Millionen Euro liegen in Cash bei einer einzigen wirtschaftenden Tochtergesellschaft. Und davon gibt es ja einige Dutzend tatsächlich. Bei einer wirtschaftenden Tochter, das heißt Geld, das in der Regel erwirtschaftet wurde mit dem Kapital und auf der Basis von Beitragsgeldern oder sogar im Prinzip umgewidmete Beitragsgelder sind, da fragt man sich doch, wieso sind die eigentlich nicht zur Apothekenrettung eingesetzt worden, oder?
Mhm. Naja.
Oder für eine bessere Lobbyarbeit vielleicht schon in den letzten Jahren verwendet worden, um tatsächlich große Kampagnen zu fahren und nicht mit diesem, muss man ja sagen, überschaubaren Abda-PR-Haushalt, der was 3-4 Millionen hat und so, und davon kriegt 2 Millionen immer dieselbe Agentur seit vielen Jahren. Da fragt man sich ja so ein bisschen, wieso bunkern die so viel Kohle? Also wovor haben die Angst? Ja, was ist das Thema?
I don't know.
Genau, aber das ist ein wichtiger Faktor. Also ne, während wir, man muss doch eigentlich auch als Berufsorganisation selber an die Rücklagen gehen, da geht es doch nicht darum, die Organisation zu schützen, sondern die Apotheken. Und das scheint seit vielen Jahren nicht das Credo gewesen zu sein.
Also ich habe es ja nur in Berlin miterlebt, wo ja die Frau Dr. Kemmeritz als Kammerpräsidentin ausgekehrt hat und die Rücklagen abgeschmolzen hat. Und das hat ja auch landesweit für Kritik gesorgt. Ne? Also das,
naja, verstehe ich auch nicht. Also das Abschmelzen, also Rücklagen zu haben, ist kein Fehler, damit wir uns nicht missverstehen. Die Frage ist, wie hoch müssen die eigentlich sein? Ja, also da hat ja die Rentenversicherung, alle anderen haben ja einen bestimmten Plan, wie viele Rücklagen man haben sollte. Wenn du aber jedes Jahr 6, 7, 8 Millionen Gewinn machst und dann noch solche Rücklagen in Cash hast, plus Immobilien und alles andere, sag ich mal so, das riecht für mich nach Selbstzweck. Gut, da will man auch mal gerne ab und zu nach Mallorca oder so noch mal eine Woche verbringen, ja, ein paar Leute einladen, damit man noch mal, dafür braucht man auch Geld, aber da reichen die Rücklagen ja auch für.
Ja, aber vielleicht wird ja für die Rücklagen ein neues Gebäude gebaut oder ein neuer Palast dann irgendwie.
Ich glaube, das ist ein großes Thema, das noch auf die Berufsorganisation vielleicht irgendwann zukommt, wenn diese Zahl der Apotheken, was sie ja tut, immer noch weiter sinkt, dann muss man ja, das sind ja die gleichen Gremien, die gesagt haben, nee, PDL-Topf, da dürfen wir nicht ran.
Ganz kurz noch übrigens, ich würde auch, du könntest ja Rücklagen haben, wenn du dafür die Beiträge stabil oder senken würdest, also wenn da eine Entlastung wäre, aber ist ja auch nicht, ne? Die steigen ja trotzdem weiter, also das ist schon sehr suspekt.
Ja, die Frage ist, ne, könnte man die denn dann senken? Und jetzt mache ich doch mal eine ganz einfache Rechnung auf, zumindest aus Sicht zum Beispiel der Verbände. Ja, wenn da 50 Millionen Euro liegen, ja, ich könnte auf Basis jeder Apotheke einfach mal 1.000 Euro einsparen an Beitragsgeld. Mhm. Das klingt immer so, aber nochmal, das ist ja aus dem Cash der Apotheke, das sie erwirtschaften muss. So. Und dann liegen da immer noch weit über 35 Millionen oder so. Mhm. Ja, wenn ich das mal ein Jahr gemacht hätte. Mhm. Und nochmal, das ist ein einziger Topf. Worauf ich nur hinaus will, ist, ich glaube, man muss kreativer werden. Mhm. Man muss konsequenter werden. Und da bin ich ganz gespannt. Thomas Preis, Ina Lukas und die anderen dort im Vorstand. Ich finde, die machen durchaus eine gute Figur im Moment im öffentlichen Raum. Das Wahlergebnis und jetzt auch diese Koalitionsverhandlungen stimmen ja positiv grundsätzlich. Trotzdem ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Mhm. Und deswegen, die ersten Reaktionen waren ja auch durchaus positiv auf das Papier. Aber es kamen ja auch die ersten, die gesagt haben, das reicht nicht.
Ja, also wie gesagt, Gruppe Seifert hatte das schon vorgerechnet, waren auf einen 1,5 Milliarden mehr gekommen oder sowas. Und was mich ja gewundert hat, bei dem Live bei der Apothekentour, der Herr Kosmigi hat ja auch sofort gesagt, das reicht nicht, es kann nur ein Anfang sein. Ja,
Apothekerverband Westfalen-Lippe. Und das ist auch richtig, übrigens. Ich finde es absolut richtig, jetzt zu sagen, nee, wir brauchen da mehr, wir brauchen mehr Stabilität. Insbesondere was die in Zukunft geplanten Verhandlungen angeht. Ja? Wer führt die Verhandlungen? Welches Ziel haben die? Darf das auch über die Inflation hinausgehen? Und. Und wir erleben gerade wieder, ich habe es heute früh im Radio gehört, als Herr Gassen von der GKV zum Primärarztsystem und zu diesen Veränderungen, die man sich so vorstellt, der es einfach abgekanzelt hat und gesagt hat, naja, Moment, alles falsch. Wir haben hier, das wird ein neuer Flaschenhals werden, das wird zu Verstopfungen führen und wir haben doch ein Buchungssystem über, was ist das, die 116, 117 und lass doch da bitte kanalisieren, das irgendwie vernünftig machen. Mhm.
Ich fand das sowieso erstaunlich. In dem Papier habe ich nicht irgendein Geschenk an die Ärzteschaft gesehen. Also die werden ja verpflichtet, diese Termine anzubieten und ansonsten gibt es ja sogar irgendwie Strafen oder sowas. Also ja.
Aber auch hier gilt natürlich, wer weiß, wie es am Ende rauskommt, Patrick.
Ja, das stimmt.
Also die entscheidende Frage ist doch, wird dann am Ende, was wird in dem Koalitionsvertrag stehen und womit wird man dann, sagen wir mal, in die gesetzgeberische Pipeline kommen? Und da hat Herr Kippels ja auch am Sonntag in Duisburg gesagt, dass er erwarten würde, dass der Rahmen und die Abstimmungen bereits bis zur parlamentarischen Sommerpause, die gibt es ja trotzdem in diesem Jahr natürlich. Das heißt, kurz nach einer Regierungsbildung, nachdem das Parlament zusammentritt, zwei Monate später ist ja zunächst mal Sommerpause. Mhm. Und da sagt er, da in dem Moment bis dahin wollen sie schon Klarheit haben und direkt nach der Sommerpause dann in die Gesetzgebung kommen. Was ja danach klingt, dass spätestens zum 01.01.26 etwas Maßgebliches passiert.
Ja, was gut wäre. Aber ich muss dich nochmal fragen, weil du das gerade gesagt hast. Also du findest, wenn für die Ärzte nicht so was Konkretes drinsteht, ist das alles noch viel offener? Wenn es bei den Apothekern so konkret drinsteht, könnte das dann auch das Ende der Fahnenstange sein?
Ist es genauso offen. Ja, ich glaube nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass du jetzt in den Verhandlungsbereich gehst. Und dieser Verhandlungsbereich heißt, wie machen wir es denn? Also eine Honorarerhöhung auf, es ist ja hier, sind ja zwei Komponenten drin. Einmal diese Versorgung in strukturschwachen Gebieten. Mhm. Da wird ja, das wird ja schwierig sein, das sagen auch alle. Du willst ja kein Bürokratiemonster wieder erschaffen, das viel Geld kostet. Insoweit, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor, dass man jetzt nochmal nachfordert, tatsächlich. Also da auch nicht, das muss man cool machen. Ich glaube, man muss auf der einen Seite sagen, gut, dass ihr uns jetzt versteht, dass ihr uns wertschätzen wollt. Dazu brauchen wir A, B, C, D. Mhm. So. Und da muss man verhandeln miteinander. Mhm.
Na gut, also aber das muss man ja zugestehen, also so läuft es ja gerade. Ne? Das wird ja dankend zur Kenntnis genommen und natürlich wird weiter gefordert. Ich fand es von Herrn Kippels übrigens auch, da ist er ziemlich ausgewichen, weil das ist ja schon eine Art Bedarfsplanung. Ne? Also wenn er sagt, irgendwie wie viele Einwohner, wie groß das Einzugsgebiet in der Apotheke ist, ich wüsste gar nicht, wer das definieren kann. Also und sich mit Kammern an den Tisch zu setzen also oder Verbänden, das sind ja auch diffuse Interessenlagen. Ne?
Ja genau, also du hast ja einmal, er hat ja in seinem Flächenkreis da auch am Beispiel Bedburg und Erftkreis und so klar gemacht, da gibt es einmal die Fläche, aber es gibt auch durchaus da Verstädterung. Mhm. So, und ich glaube, das wird kompliziert. Mhm. Und deswegen glaube ich immer noch, dass man bei 10 Euro rauskommen könnte. Oder vielleicht 10,50 Euro, wenn man gut verhandelt. Mhm. Ein anderes Thema aber, Patrick, ist, welcher Minister oder welche Ministerin ja dann am Ende dafür Sorge trägt, dafür Sorge trägt, dass dass es dann auch dazu kommt. Also nicht, dass es Apotheken besser geht, sondern dass es ihnen nicht mehr so schlecht geht. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen und präzisieren. Mhm. Da hat ja nicht nur die FAZ, sondern viele andere spekulieren ja gerade natürlich wie immer über die Kabinettslisten und das ist in den vergangenen Jahren, wo es dazu kam, immer wieder schiefgegangen. Also da war nicht jeder auf dem Zettel, der es am Ende geworden ist. Mhm. Jetzt gerade wird über Tino Sorge gesprochen. Bisher ja in der letzten Legislatur, in der Opposition und dort gesundheitspolitischer Sprecher CDU, CSU. Mhm. Wie bewertest du das? Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass Tino Sorge das wird?
Also bewerten, ich finde das super. Ich finde das super, weil er ist lang genug dabei. Er ist trotzdem, also er hat da den extremen Sachverstand. Er ist jung, wenn das irgendeine Größe ist. Also er steht dafür für einen Aufbruch. Für wie wahrscheinlich? Also ich weiß nicht, du bist ja immer doch Proporzkönig. Also ich wüsste jetzt nicht.
Genau, wie bei unserem Tisch sozusagen. Ne? Ich vertrete den verarmten Westen der Republik. Also, ich sag's mal so, das Spannende ist doch, bei Tino Sorge, erstens ist er ein Fachpolitiker, das ist ein Vorteil. Er ist ein Jurist, das heißt, wenn es um die Gesetzgebung geht und alles andere und auch ums Ministerium, glaube ich, könnte der da durchaus eine Wirkkraft entfalten. Der hat auch, wenn ich das recht erinnere, in Sachsen-Anhalt bereits mal, ich glaube, im Wirtschaftsministerium da ist er verantwortlich gewesen. Der ist seit 2013, genauso wie Kippels übrigens, Mitglied im Bundestag. Das ist schon mal eine Zeit, da kennst du die ganzen Prozesse, weißt, mit wem du reden musst und mit wem nicht. Mhm. Also das wäre schon ein Vorteil, jemanden zu haben. Und das hat man, das will ich durchaus auch sagen, auch bei Jens Spahn gesehen. Es ist ein Vorteil. Lauterbach hat es anders gemacht am Ende. Das ist so seine persönliche komische Entscheidung gewesen. Aber jemand wie Jens Spahn weiß auch und wusste auch, wie er seine Fraktion mit einbinden muss, wen er sich an die Seite holt und, und. Und da will ich auch nochmal sagen, warum das ein ganz beredtes Beispiel ist. Es war halt auch natürlich große Koalition. Die waren ein bisschen größer tatsächlich aus CDU, CSU und SPD zu dem Zeitpunkt. Aber es war auch große Koalition. Hm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Tino Sorge ein guter Kandidat wäre, also mit Fachkompetenz. Und der ist gleichzeitig natürlich, also nichts gegen Tino Sorge, verdient hätte er es, aber der ist jetzt nicht in der ersten Reihe der CDU-CSU. Das heißt, in diesem Ministerium verbrennt die Partei dann niemanden, den sie eigentlich mal in 4 oder in 8 oder in 12 Jahren in irgendeiner anderen Position haben will. Ja, weil er Großnachwuchs ist. Gleichzeitig kann Tino Sorge eigentlich nichts falsch machen. Weil im Moment jeder weiß, wie prekär die Lage ist. Im besten Fall kann er mit den Gruppen, mit den Interessensgruppen in einen viel besseren Dialog treten. Das hat er in der Vergangenheit schon getan, als Karl Lauterbach es je getan hat. Und das wäre schon mal ein systemischer Zugewinn. Mhm. Und du hast es eben mit Proporz, klar, Sachsen-Anhalt ist ja da, das ist ja da Magdeburg und Co. Ist ja sein Wahlkreis. Damit wäre die sozusagen die ostdeutsche Karte auch im Kabinett vertreten, in einem spannenden Ressort, das zudem Versorgungsaspekte hat. Und wir wissen, insbesondere in neuen Bundesländern, aber auch in einigen Regionen, in den alten Bundesländern, gibt es gefühlte und echte Versorgungsdefizite. Und insoweit, glaube ich, könnte der eine gute Lösung sein. Der ist mehr auf Augenhöhe mit den Menschen sicherlich, als es und auch in seiner Art der Kommunikation, als es Lauterbach je gewesen ist.
Ja, nicht nur Lauterbach, ne? Auch Grüne und SPD, die ganzen Gesundheitssprecher, das war ja alles nicht professioneller Politikbetrieb, sondern nach Gutdünken.
Genau, und ich glaube wirklich, dass der ein gutes Fundament hätte. Ich bin gespannt, ob die Union sich das traut. Mhm. Und ich glaube, dass das einer ist, der gut ist für den Konsens in so einer Koalition. Das heißt auch, dass die SPD mit dem ganz gut klarkommt. Der steht nicht für irgendwelche extrem konservativen Positionen oder so. Ja, der ist schon da eher, der kann sich in alle Richtungen bewegen, der kann mit den Leuten reden, die können mit dem reden. Ich glaube, das wäre eine gute Wahl. Oh, aber andere Kandidaten, über die wird auch nichts berichtet, erzählt und so.
Also Herr Laumann ja angeblich nicht, weil er das jetzt aus privaten Gründen nicht mehr machen will und weil er da in NRW mit seiner Krankenhausreform zu tun hat. Und ansonsten hört man nicht viel.
Naja, das ist schon noch ein Thema. Ne? Also Laumann war ja ein Kandidat durchaus, den viele immer auf dem Zettel hatten. Das ist aber so ein bisschen, und nichts gegen Herrn Laumann, der ist ja durchaus profund, aber viele sagen, er soll das lieber weiter in Düsseldorf machen. Das ist so ein bisschen der Armin Laschet-Fall, finde ich zum Teil. Ja, wo du so denkst, ja, aber. Ne? Also das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist so, du brauchst halt auch einen bestimmten Hintergrund und ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination aus einem juristischen, legislativen Sachverstand wie ihn natürlich so jemand wie Sorge mitbringt und auch andere, dass das nützlich sein kann.
Naja, klar.
In der Phase.
Und wenn du als Union auch wirklich einen Umbruch herbeiführen willst im Politikbetrieb, dann musst du vielleicht auch einen echten Umbruch, einen personellen Umbruch.
Der gehört zu den Jüngeren. Ich glaube, Sorge ist was? Mitte 40 oder so? Anfang Mitte 40?
Nee, 50 ist der.
Bitte?
50. 50.
Krass. Wird der Holstein nächstes Jahr auch übrigens. Aber es ist jetzt kein April-Scherz gewesen, ne? Ist so. Mit 50 Verjüngung, das ist doch was. Nee, aber also Sorge fände ich gut und vielleicht wird der Kippels dann Staatssekretär, wer weiß. Oder er wird gesundheitspolitischer Sprecher, ne, was auch nicht schlecht ist. Aber das ist so ein Thema, wo ich, glaube ich, aus Sicht der Apotheken wo man Hoffnung drauf setzen kann, dass man mit Leuten zu tun hat, die einem auch bereit sind, ab und zu mal wieder zuzuhören. Trotzdem bleibe ich dabei, man muss gute Argumente haben. Man wird jetzt auch gute Argumente, auch bei dem Tino Sorge, auch beim Kippels, bei all den anderen haben müssen, um natürlich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr in den Pott zu kriegen. Mhm. Ja, ein bisschen langfristiger planen zu können. Und dazu zählt auch, darüber ist übrigens viel gesprochen worden, auch von der Industrie, aber von anderen, das Thema Temperaturkontrolle. Da muss wohl einiges los sein. Und auch die Kollegen von den Versendern marschieren wohl jetzt permanent in Berlin rum, weil die natürlich wissen, das kriegst du auch nicht mit einem Euro oder 1,50 Euro mehr Honorar, wo und wie auch immer geflickt. Mhm. Ja? Und das ist spannend. Da habe ich gehört, dass ein sehr, sehr großer Versender, dass er jetzt seine Lobbyisten durch Berlin schickt und sie erzählen lässt, das wäre ganz schlimm, weil dann würden auch die OTC-Preise für die Menschen steigen.
Mhm. Aber sie kriegen halt dann vernünftige, nicht durchgekochte Arzneimittel.
Ne? So ist das. Ne? Also sterben dann weniger. Also damit habe ich nicht gesagt, dass Versender dafür sorgen, dass irgendwer verstirbt. Ne? Natürlich nicht. Aber ich finde das schon ein bisschen billig. Ja, das finde ich schon ein bisschen billig, weil wenn das Primat ist, die Versorgung zu verbessern, dann kann man auch sagen, natürlich muss die preisgünstig sein für die Menschen. Da bin ich immer dabei. Aber das kann nicht das einzige Argument sein. Das erste Argument muss Exzellenz und Qualität sein. Und dann können wir gerne über den Preis sprechen. Aber entweder ist das die gesellschaftliche Herausforderung und da darf sich Politik nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Übrigens noch ganz kurz zum Schluss. Ich glaube auch, dass für Tino Sorge auch sprechen würde, dass er die Leute im Ministerium schon alle kennt. Da müsste nicht erst das Ministerium groß umbauen, weil er, glaube ich, mit denen schon gut zusammengearbeitet hat.
Ja, Mensch, da hätten wir es doch einen. Da machen wir uns jetzt keine Sorgen über irgendwas und erfreuen uns an dem, was die Zukunft bringen mag. Mein lieber Patrick, das war der Podcast nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. In diesen immer noch spannenden Zeiten erscheinen wir weiter wöchentlich, immer donnerstags. Man kann uns schreiben an post@nurmalsozumwissen.de und liken und sowas darf man uns natürlich auch. Ich wünsche dir, mein Holstein, einen schönen Tag und euch allen und bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Ja, das war doch ein wenig sorgenfauler Podcast.
Drei Podcasts in einem.